Deutschlandfunk Interview.
Der Friedens- und Konfliktforscher Michael Broska vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Uni Hamburg. Ich grüße Sie, guten Tag.
Guten Tag.
Keine Panzer in die Ukraine, Sie haben den Kanzler gerade noch einmal gehört. Können Sie Olaf Scholz noch verstehen?
Also ich kann das gut nachvollziehen, muss ich sagen. Die Bundesregierung hat ja Stück für Stück ihre Bedenken hintangestellt und immer mehr und auch modernere Waffensysteme geliefert. Und ich denke, das sollte man auch in der Zukunft so tun, dass man nicht auf einmal alles, was man theoretisch liefern könnte, liefert, sondern auch guckt, wie sich die Situation vor Ort entwickelt und auch, was die russischen Reaktionen sind. Wir müssen ja sehen, Russland kämpft bisher zwar schon mit viel Zerstörung und mit viel Leid produzierend, aber nicht mit allem, was man könnte, insbesondere nicht mit der Anzahl von Truppen, die man tatsächlich mobilisieren könnte. Und das zu provozieren, glaube ich, müssen wir unbedingt vermeiden.
Schwere Haubitzen werden geliefert, auch Gepard-Panzer, aber eben jetzt nicht Leopard-Panzer. Können Sie uns Laien erklären, warum man die einen Waffen in ein Kriegsgebiet liefern kann und die anderen nicht?
Naja, es sind kleine Unterschiede, die eben auch hohen symbolischen Wert haben. Man kann sagen, dass Flugabwehrpanzer und auch Transportpanzer eher Systeme sind, mit denen man keine Angriffe fahren kann, obwohl natürlich auch bei Angriffen solche Systeme auch immer mitgenommen werden, während Panzer typische Offensivwaffen sind, obwohl natürlich auch Panzer bei Defensivoperationen angesetzt werden. Also insofern ist es ein kleiner Unterschied, der eher einen symbolischen Wert hat, dass man sagt, also wir sind vorsichtig, um nicht eben den Eindruck zu erwecken gegenüber Russland. Wir unterstützen die Ukraine mit allem, was wir haben, einschließlich in solchen Systemen, mit denen möglicherweise die Ukraine dann auch noch größere Kriegsziele verfolgt, also auch zum Beispiel auf russischem Territorium oder sowas. Also das ist ein kleiner Unterschied, der aber einen symbolischen Wert hat und der vor allen Dingen durch die Diskussion in Deutschland, ja, wo es erst hieß, wir liefern gar keine Waffen, dann wir liefern keine schweren Waffen, und jetzt keine Kampfpanzer, eigentlich eine Bedeutung gewonnen hat, der dem Tatsächlichen eigentlich nicht so richtig entspricht.
Aber wir können festhalten, ohne eine ausreichende Zahl an Kampfpanzern hat die Ukraine deutlich schlechtere Karten, die russischen Angreifer aus dem Land zu vertreiben.
Ja, das ist richtig. Kampfpanzer sind dafür wichtig. Allerdings natürlich auch nicht nur Kampfpanzer. Die Ukraine hat immer wieder große Probleme, auch mit der Luftabwehr. Wir sehen ja immer wieder auch die Angriffe auf Städte. Insofern ist das so, dass die Ukraine natürlich vieles gebrauchen kann, alles Mögliche gebrauchen kann. Und bei den Kampfpanzern natürlich auch hinzukommt das Argument, was ja auch immer wieder gemacht wird, was auch richtig ist. Am besten sind natürlich die Kampfpanzer, die die Ukraine schon in der Vergangenheit hatte, mit denen man auch umgehen kann. Man könnte natürlich auch mit Leopard wahrscheinlich nach einigen Wochen einigermaßen umgehen, aber es ist ja immer auch eine Frage des Verbundes, dass man solche Systeme dann integriert. Da geht es auch um Funksysteme, da geht es auch um Elektronik, die passen muss. Also insofern ist es auch so, dass wir jetzt nicht übertreiben dürfen, wie einen großen Unterschied jetzt zum Beispiel die Lieferung deutscher Panzer machen würde.
Der deutsche Kanzler spricht mit Putin 90 Minuten lang, verweigert dann aber Selenskyj die gewünschten Waffen, um sein Land zu verteidigen, seine Heimat zu befreien. Ist das aus Sicht eines Friedens- und Konfliktforschers die richtige Vorgehensweise, um einen Krieg zu beenden?
Naja, es ist die richtige Vorgehensweise, um zu verhindern, dass dieser Krieg sich noch weiter ausweitet, auch auf Territorium etwa in den baltischen Ländern oder anderen Regionen, wo Russland eine militärische Überlegenheit möglicherweise hätte, oder auch auf Nuklearwaffen. Und gleichzeitig eben auch immer wieder, und das halte ich für wichtig, mit allen Beteiligten auch im Gespräch zu bleiben. Das heißt ja nicht, dass man jetzt Kompromisse anbietet, aber dass man zumindest die Türe dafür öffnen lässt, dass wenn in Russland Putin oder auch jemand anders seine Meinung ändert, dass dann tatsächlich Gesprächskanäle offen sind. Wir müssen ja auch immer bedenken, was, glaube ich, Sie auch und ich auch höre, ist ja nicht alles, was passiert. Die Koordination unter den Alliierten passiert natürlich auch in Brüssel, auch im eher geschlossenen Räumen. Und auch was die Gesprächskanäle angeht, denke ich mal, gibt es einige, nicht nur, dass der Kanzler spricht, sondern auch, dass auf anderen Ebenen gesprochen wird und der Versuch gemacht wird, jetzt auch bei den Vereinten Nationen wieder in New York, doch auch wirklich die Front gegen Russland zu stärken und gemeinsam gegen Russland vorzugehen und da auch nicht falsche Argumente aufkommen zu lassen, dass man doch eigentlich nur das Ende der Russen will und gar nicht bereit ist, mit ihnen auch Kompromisse einzugehen, möglicherweise.
Was wir wissen mittlerweile seit einigen Tagen, es gibt weitere Kriegsverbrechen der ukrainischen Armee rund um Kharkiv. Wird dies den Druck auf die Bundesregierung, auf den deutschen Kanzler erhöhen, wirklich dann auch diese Bedenken beiseite zu legen, Russland zu provozieren mit Leopard-Panzern und jetzt den Druck erhöhen, wirklich alle Mittel der Ukraine zur Verfügung zu stellen, um diesen Krieg erfolgreich zu beenden?
Natürlich erhöht es innenpolitisch den Druck und insbesondere natürlich über die Opposition und auch in der Regierung die Stimmen, die natürlich stärker werden, zu sagen, wir müssen noch mehr für die Ukraine tun. Aber ich denke, das ist richtig, was der Kanzler sagt, dass wir das absprechen müssen mit den Alliierten, vor allen Dingen den Amerikanern, auf die es entscheidend ankommt in der Ukraine. Und natürlich auch immer bedenken müssen, dass diese Kriegsverbrechen hinterher aufgearbeitet und möglichst geahndet werden müssen. Und dass es innerhalb eines Krieges leider Gottes häufiger dazu kommt und man dann auch nicht überreagieren darf, meiner Meinung nach, um dann möglicherweise falsche Dinge zu tun, insbesondere eben eine Eskalation des Konfliktes zu befördern.
Nach Butscha, Mariupol, jetzt Isjum, sind aus Ihrer Sicht Kriegsverbrechen bewusst Teil der russischen Kriegsführung oder agieren da die Soldaten anders, als der Kreml es eigentlich will?
Also es ist schon so, dass man sagen kann, dass die Art der Kriegsführung russischer Truppen von dem abweicht, was bei uns als akzeptabel auch innerhalb von Kriegssituationen angesehen wird. Wir haben es gesehen in Tschetschenien, wo ja massiv Zivilisten auch gestorben sind. Wir haben es gesehen in Syrien und wir sehen es jetzt auch in der Ukraine. Es wird relativ wenig Rücksicht darauf genommen, was das internationale Kriegsvölkerrecht vorschreibt. Und es wird auch eben bombardiert, Zivilisten werden zerstört, Krankenhäuser werden bombardiert, auch dann eben in besetzten Gebieten werden Kriegsverbrechen begangen. Also da kann man schon sagen, da gibt es eine systematische Abweichung russischen Verhaltens von dem, was eigentlich international vereinbart ist.
Im Deutschlandfunk heute Mittag der Hamburger Friedens- und Konfliktforscher Michael Broska. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihnen ein schönes Wochenende.
Ihnen auch. Wiederhören.